Info. Das Thema.
Das nötige Kleingeld. Wie solidarisch ist die EU in Zeiten von Corona?
In Brüssel ist heute Gipfel. Nicht irgendeiner, nein, viele reden von dem Gipfel. Es geht um den Wiederaufbauplan für die Union nach Corona und der hat insgesamt eine Größenordnung von schwindelig machenden 750 Milliarden Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus Krediten, Zuschüssen, Eigenmitteln, doch damit nicht genug. Auf dem Gipfel geht es auch noch um die Haushaltsplanung der EU für die kommenden Jahre. 27 Mitgliedstaaten sitzen da zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder physisch am Tisch heute und morgen. Und man kann nur erahnen, wie da gerungen wird um so viel Geld und wie man es verteilt. Und das Geburtstagskind, Angela Merkel, hat in dieser Zeit eine ganz besondere Aufgabe. Deutschland hat ja zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Alexander Göbel berichtet für uns aus Brüssel. Ich habe ihn gefragt, alle schauen auf Angela Merkel und nicht wenige erwarten, dass sie heute irgendwie alles richtet. Wie groß ist der Druck auf die Kanzlerin? Sie hat ja schon im Vorfeld jede Menge Gespräche in Berlin geführt.
Ja, der Druck ist enorm. Jeden Tag kommen irgendwelche Leute aus der Deckung und warnen vor einem Scheitern. Alle erwarten, dass Merkel diese EU-27 zusammenbringt. Das ist der erste physische Gipfel seit langer Zeit wegen Corona. Deutschland hat auch noch die Ratspräsidentschaft zum letzten Mal, auch mit dieser Kanzlerin. Und wenn ihr ein Durchbruch gelingt, dann könne sie damit Geschichte schreiben, heißt es auch aus ihrer eigenen Parteienfamilie im Europaparlament. Also es geht hier ein bisschen auch um Merkels Vermächtnis, das Europäische, auch wenn sie das niemals so zugeben würde. Stattdessen verweist sie ja lieber auch gebetsmühlenartig mittlerweile auf diese gigantische Herausforderung. Es geht ja um nicht weniger eigentlich als um den Fortbestand der EU, wenn man so will. Es geht um den Binnenmarkt, darum, dass die EU aus dieser Krise dann auch noch stärker und auch noch reformiert rauskommen soll. Also mehr Herausforderung geht eigentlich nicht.
Und noch nie ging es um so viel Geld auf einem Gipfel. Wie einig gibt sich die Union denn?
Also, ja, schwierige Frage. Zum einen liegt ja dieser Corona-Rettungsfonds auf dem Tisch. 57 Milliarden soll der schwer sein, laut Vorschlag der Kommission. Zum anderen müssen die Staats- und Regierungschefs auch noch über den Haushalt entscheiden. Und insgesamt reden wir über fast 2 Billionen Euro. Da sind eben viele Punkte umstritten. Allein wenn wir mal den Haushalt anschauen, wie hoch soll der sein? Den einen ist der Vorschlag von Ratspräsident Michel zu hoch, den anderen viel zu niedrig. Bleibt es bei den Rabatten für Nettozahler wie Deutschland und andere und beim Corona-Hilfspaket? Wie hoch soll das wirklich sein? 750 Milliarden oder doch nur 500 Milliarden oder dann doch noch mehr? Wer gibt mehr? Wer will weniger geben? Wie wird das Geld überhaupt vergeben? Auf welcher Grundlage? Das ist überhaupt der ganz große Knackpunkt. Governance, also die Regeln der Umsetzung. Welches Land wie viel Geld dann für welche Corona-bezogenen Hilfsprojekte bekommen soll? Wer das Ganze kontrolliert? Und das ist eben alles sehr umstritten.
Wer sind denn die größten Spalter, wenn es um diesen Wiederaufbauplan geht, der ja maßgeblich die Handschrift von Merkel und auch vom französischen Präsidenten Macron trägt?
Ja, da gibt es die Staaten, die werden die geizigen Vier genannt. Sie selbst gefallen sich da mehr so als die sparsamen Vier. Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark. Die sind dagegen, dass diese Hilfen als Zuschüsse vergeben werden, die ja dann nicht zurückgezahlt werden müssen. Und diese Vier setzen auf Kredite. Italien und Spanien lehnen das aber ab. Die sind besonders von der Pandemie betroffen. Und vor allem Italien war ja schon vor Corona bis unters Dach eigentlich verschuldet und hat jetzt schon mehr als genug Kredite am Laufen, die es nicht bedienen kann. Umstritten ist auch die Idee, EU-Gelder zu kürzen, wenn Staaten gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Ungarns Ministerpräsident Orbán zum Beispiel, der droht ja ganz unverhohlen, alle Entscheidungen zu blockieren. Man könnte auch sagen, er erpresst die EU, er stellt Bedingungen, wenn die EU Bedingungen stellt.
Alex, du hast schon einige Gipfel erlebt. Dieser wird anders werden, weil es ein Corona-Gipfel sein wird. Werdet ihr als Journalistinnen und Journalisten den Gipfelteilnehmern überhaupt so nahe kommen, dass man Dinge in Erfahrung bringen kann, wie das sonst der Fall ist?
Ja, das ist wirklich ein bisschen mühsam diesmal. Ich bin ja nicht in diesem wirklich bahnhofsgroßen Foyer des Ratsgebäudes oder in den Katakomben da. Da haben wir so kleine Kabinen eigentlich, wo dann auch diese verschiedenen Pressekonferenzen teilweise auch mitten in der Nacht stattfinden. Eigentlich, da ziehen wir ein sozusagen während der Gipfeltage. Da stehen Tische, Stühle für hunderte Journalisten. Da kommt auch gerne mal so ein Spin-Doktor aus den verschiedenen Delegationen direkt vorbei und steckt uns ein paar Informationen. Sehr wichtig für die Einordnung fürs nächste Live-Gespräch. Diesmal darf keiner kommen, keine Journalisten. Wir sitzen jetzt einen Steinwurf entfernt in unseren Büros, verfolgen das Ganze am Bildschirm. Bei verschiedenen Online-Briefings haben wir uns auch schon informieren können. Wir müssen jetzt eben eine ganze Menge andere Kanäle anzapfen. Das Gute ist, ich gehe diesmal nicht im Ratsgebäude verloren, so wie beim letzten physischen Gipfel. Da war ich morgens um 5 der Letzte und die haben mich im Keller einfach vergessen.
Wie wird er werden, der Schicksalsgipfel heute und morgen in Brüssel? Einzelheiten waren das von Alexander Göbel. Ja, es geht also wirklich um ganz, ganz viel Geld. Ein nie gewesenes Finanzpaket liegt auf dem Tisch, was natürlich auch die Haushaltsverhandlungen der Union betrifft. Und bei denen gilt er als besonders harter Knochen, Mark Rutte, der Premierminister der Niederlande. Er will nämlich auf keinen Fall einem Wiederaufbauplan nach Corona zustimmen, wenn der keine strengen Bedingungen enthält. Und die Niederlande wollen auch nur Kredite an angeschlagene Länder vergeben, die diese zurückzahlen müssten. Genauso unnachgiebig zeigt sich Rutte allerdings auch im eigenen Königreich. Das bekommen derzeit die niederländischen Antillen auch zu spüren. Michael Schneider berichtet.
Tumultartige Szenen in Vor-Amsterdam auf der Karibikinsel Curaçao. Das lokale Fernsehen zeigt, wie eine skandierende Menschenmenge zum Regierungssitz zieht. Ihre Wut ist groß, denn die Lage auf der Insel ist dramatisch, berichten einige der Demonstranten. Ich habe nichts zu essen. Schau, meine Tasche ist leer. Wie kann man Menschen so behandeln? Das geht doch nicht. Schau, nichts in der Tasche, nichts zu essen. 80.000 Menschen, gut die Hälfte der Bevölkerung Curaçaos, ist derzeit auf Lebensmittelmarken angewiesen. In der Krise hoffen die Karibikinseln auf Unterstützung aus dem Mutterland. Doch das knüpft jede Finanzspritze an strenge Bedingungen. Premierminister Mark Rutte erklärte nach einer Sitzung des Staatsrates, die harte Haltung gelte in der Karibik wie in Europa.
Wenn wir Bedingungen stellen bei Italien, Spanien und Frankreich, dann ist das vergleichbar. Wenn uns Länder sagen, wir haben Probleme, helft ihr uns? Dann müssen wir dazu bereit sein, innerhalb des Königreichs der Europäischen Union und im karibischen Teil des Königreichs. Aber dann sage ich auch, tut alles, um es beim nächsten Mal alleine zu schaffen.
Genauso kompromisslos nach innen wie nach außen, so tritt die niederländische Regierung derzeit auf. Premier Rutte bleibt allerdings auch nur wenig Spielraum. Er hat im eigenen Parlament keine Mehrheit, ist ein Getriebener der Opposition. Und der Druck ist groß. Weite Teile der niederländischen Parteienlandschaft fordern strenge Sparkurse. In dieser Atmosphäre sind die Premiers der karibischen Antillen nach Den Haag geflogen, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Doch eine Einigung gab es bislang nicht. Einen Monat geben die Niederlande den Ex-Kolonien. Bis dahin sollen Gehälter gekürzt und das Rentensystem erneuert sein. Sonst könnte der Kredit ausgesetzt werden. Die Regierung in Den Haag will schnelle Sparmaßnahmen. Und außerdem eine Art Troika. Drei niederländische Beamte, die die Reformen überwachen sollen. Premier Mark Rutte findet, wer Unterstützung wolle, müsse daheim aufräumen.
Ja, es geht um andere basale Dinge, die Finanzordnung.
Da geht es um eine Reihe von Dingen. Haushaltsstabilität, die Rechtsstaatlichkeit. Aber es geht auch darum, dass Länder widerstandsfähig sind. Ich spreche natürlich von den karibischen Niederlanden, nicht den EU-Ländern. Da gibt es wieder ganz andere Probleme. Aber hier geht es etwa um Korruptionsbekämpfung, Haushaltskonsolidierung und auf lange Sicht um die Konkurrenzfähigkeit.
Konkurrenzverstärkung auf langer Termin.
Ein klares Signal auch vor den Haushaltsverhandlungen in Brüssel. Die niederländische Regierung ist schon unnachgiebig bei Reformen im eigenen Land. Am europäischen Verhandlungstisch will sie sich erst recht keine Schwächen erlauben.
Zum ersten Mal seit der Corona-Krise trifft man sich wieder von Angesicht zu Angesicht, natürlich mit Maske. Aber wenn es um so viel Geld geht, nämlich um das Wiederaufbaupaket plus den Finanzrahmen der EU für die nächsten 7 Jahre, da will man sich nicht auf eine wackelige Internetverbindung verlassen. 750 Milliarden Euro. So viel Geld will die EU in die Rettung der europäischen Corona-Sorgenkinder stecken. Das sind zum Beispiel Italien und Spanien. Next Generation EU heißt das Wiederaufbaupaket. Und das Problem, wie so oft, wenn eben 27 Staaten an einem Tisch sitzen, nicht alle sind voll dabei. Da sind zum Beispiel die sogenannten sparsamen 4, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande. Die wehren sich gegen den Plan der Kommission, 500 Milliarden Euro aus dem Rettungspaket quasi an die Mitgliedsländer zu verschenken. Wer soll's nun richten? Die Bundeskanzlerin. Deutschland hat zurzeit den Ratsvorsitz in der Union und damit schauen alle auf Angela Merkel, wir auch. Wir tun das mit Funda Tekin. Sie ist Direktorin für europäische Politik in Berlin. Und ich habe sie gefragt, in Brüssel flüstern viele auf den Gängen, wenn es jemand schafft, dieses Paket durchzuverhandeln auf dem Gipfel, dann Angela Merkel. Stimmt das? Trauen Sie das auch der Kanzlerin zu?
Ja, also ich glaube, da muss man vielleicht erstmal noch mal eine kurze Einschränkung auch machen, weil es natürlich auch noch den Präsidenten des Europäischen Rates gibt und das ist Charles Michel. Das heißt, der Erfolg oder Misserfolg wird natürlich auch ihm angelastet werden beziehungsweise auch zugesprochen werden können. Aber Merkel hat natürlich auch eine wichtige Rolle und das ist zum einen, weil sie die Ratspräsidentschaft innehat, aber auch, weil man einfach sehen kann, dass Sie, ich spreche da immer vom sogenannten Merkel-Faktor. Das setzt sich aus drei Faktoren eigentlich zusammen. Und das eine ist in der Tat ihre Erfahrung. Man muss sich vor Augen führen, dass sie seit November 2005 im Amt der Bundeskanzlerin ist. Das sind 15 Jahre. Und so viel Erfahrung hat kein anderer Staats- und Regierungschef oder Chefin in der EU aktuell. Und man darf auch nicht vergessen, Frau Merkel hat auch schon einmal eine Ratspräsidentschaft 2007 geführt. Und das war damals auch keine leichte Ratspräsidentschaft.
Ja, also das ist dann schon mal der erste Punkt ihres Merkel-Faktors Erfahrung. Was ist der zweite Punkt?
Die Vorbereitung. Man sagt von Merkel, dass sie sich extremst gut vorbereitet auf diese Verhandlungen. Das heißt, sie ist wirklich im Detail vorbereitet, sie kennt das Dossier von vorne nach hinten und sie kann auch sehr gut Koalitionen bilden. Das sagt man ja auch zu. Und ich glaube, als ein Beispiel, wo sie das auch schon bewiesen hat, kann man auch in der Tat die Migrationskrise heranziehen.
Also gut vorbereitet ist sie. Und der dritte Merkel-Faktor?
Na, der dritte Merkel-Faktor ist jetzt etwas, was auf jeden Fall gerade auch in der aktuellen Situation eher neu ist, aber sie kann mit einem sehr starken innenpolitischen Rückenwind auch in diese Verhandlungen jetzt morgen gehen. Die Umfragewerte, 71% der Deutschen sind aktuell mit Frau Merkels Politik sehr zufrieden. Nach der Sonntagsfrage würde die CDU-CSU mittlerweile 39% erreichen. Vor Covid-19 lag das bei 26%. Sie ist wirklich aktuell erstmal gestärkt und das wird sie auch so mitnehmen können.
Okay, das macht alles Sinn, der dreiteilige Merkel-Faktor. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es geht jetzt um mehr als um Deutschland oder wie sie in Deutschland dasteht, sondern es geht heute in Brüssel um Europa, ums große Ganze. Merkel hat ja zusammen mit Frankreichs Präsident Macron dieses milliardenschwere Paket sich ausgedacht, möchte ich sagen. Und mit ihrer Position steht sie da aber den sparsamen Vier, die ich auch schon eben erwähnt hatte, völlig entgegen. Was muss sie nun unternehmen, um eben einen Kompromiss rauszuhandeln? Weil immerhin sitzen da 27 Mitgliedstaaten heute am Tisch.
Ja, ich muss sagen, eigentlich sehe ich in dieser deutsch-französischen Initiative schon den Grundstein. Das heißt, sie hat damit schon viel gemacht und auch viel richtig gemacht eigentlich. Diese deutsch-französische Initiative, damit hat sie zum einen, man spricht immer von dem deutsch-französischen Motor der europäischen Integration. Und den hat sie gemeinsam mit Emmanuel Macron auch wieder angeworfen. Das heißt, wenn Deutschland und Frankreich, die normalerweise extrem gegenläufige Positionen haben, hier einen Kompromiss finden, ist es wahrscheinlich, dass sich die anderen Mitgliedstaaten da wiederfinden. Und man muss ja wirklich auch sagen, dass diese Initiative ja eigentlich auch eine Kehrtwende der deutschen Finanzpolitik und europäischen Finanzpolitik im Vergleich zur Finanzkrise auch darstellt. Auch damit hat Deutschland erstmal von sich aus einen Kompromisswillen gezeigt. Also den gesamteuropäischen Ansatz, und das betont Merkel immer wieder, sie möchte Solidarität einfordern. Und ich glaube, wenn man dann den sparsamen Vier auch verdeutlicht, dass es jetzt erstmal um eine Krisenpolitik geht, dass da vielleicht in der Tat auch Verhandlungen möglich sind. Aber es gibt jetzt einen starken Vorschlag und der ist erstmal verhandlungsfähig.
Ja, Frau Tekin, jetzt wird das in Brüssel wahrscheinlich eine von Angela Merkels letzten großen Schlachten. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Sie will nicht mehr zur Verfügung stehen als Bundeskanzlerin. Was glauben Sie, wie beeinflusst Frau Merkel so etwas im Sinne von, will sie Europa was hinterlassen?
Ja, das wird öfters diskutiert, dass das Vermächtnis ist sozusagen von Merkel für Europa. Ich glaube, es ist natürlich ihr ein Grundanliegen, Europa zusammenzuhalten. Ich glaube, so würde ich das formulieren. Das heißt, ihr steht wirklich Europa im Vordergrund. Und das hat man meiner Meinung nach auch bei ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament gemerkt, wo sie das Programm der Ratspräsidentschaft vorgestellt hat. Da hat sie ganz klar die 5 Punkte auch benannt, neben der Krise, die für sie wichtig sind, um Europa zusammenzuhalten, wie Grundrechte, Zusammenhalt, Klimaschutz, Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt. Das heißt, sie hat das auch mit einer sehr persönlichen Note versehen. Das heißt, ihr ist es wichtig und ich glaube, ihr ist es erstmal wichtig, dass Europa jetzt auch eine Zukunft hat, eine gute Zukunft hat und ihr Beitrag dazu ist dann etwas, was sie dann gerne auch macht. Ob es nun das große Vermächtnis ist, ist dann vielleicht auch erstmal zweitrangig.
Seit 15 Jahren ist Angela Merkel nun Bundeskanzlerin. Das bedeutet, nicht nur innen, sondern auch außenpolitisch kann man ihr nicht so viel vormachen. Sie hat die Mächtigen kommen und gehen sehen und sie blieb. Die Anzahl der Gipfel, an denen sie in Brüssel teilgenommen hat, sind sicher irgendwo aufgeschrieben. Sie hat bestimmt irgendwann aufgehört zu zählen. Der heute beginnt, ist vielleicht einer, an den sie sich erinnern wird. Das ist ihr Geburtstagsgipfel. Die Kanzlerin wird heute 66 und hat viel zu tun, denn dieser Sondergipfel hat es in sich. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Und da schauen heute alle vor allem auf Angela Merkel. Sie hatte in diesen Zeiten die Ratspräsidentschaft inne und auf ihr Verhandlungsgeschick bauen viele. Denn damit hat sie ja Erfahrung. Alexander Göbel in Brüssel hat sozusagen ein Best-of der Merkelschen Verhandlungsdeals zusammengestellt.
Meine Damen und Herren, guten Tag auch von meiner Seite.
Es gibt so schöne Orte, an denen man seinen Geburtstag feiern möchte. Das Ratsgebäude in Brüssel gehört eher nicht dazu. Aber es passt zur Corona-Lage, dass Angela Merkel ihren Geburtstag an diesem Wochenende mal wieder im Kreis der anderen Staats- und Regierungschefs verbringen muss. Beim ersten physischen Gipfeltreffen nach langer Zeit.
Guten Abend, guten Morgen, wie immer Sie es mögen.
Das schwere Seufzen der Kanzlerin verrät verlässlich, wie kraftraubend und wie lang Brüsseler Gipfeltage und Nächte sind. Ob Brexit, Grexit, die Kür einer neuen Kommissionspräsidentin, immer geht es um die EU-typische zähe Suche nach Kompromissen. Und immer geht es um Geld, viel Geld. Diesmal sogar um Billionen, weil Angela Merkel und Co. die EU retten müssen aus der größten Krise der Nachkriegszeit.
Und hierauf muss die richtige Antwort gefunden werden.
Vielleicht macht sie es auch diesmal so wie damals, vor ein paar Jahren, als es auch mal wieder knifflig ist und sich beim Brexit alles festgefahren hat. In einer kalten Oktobernacht geht die Kanzlerin an die frische Luft. Samt Delegation spaziert sie zur nahen Place Jourdain und bestellt Fritten.
Mevrouw Merkel langskommt mit all het personeel.
Ja, plötzlich steht sie da, erzählt Antonio Del Vecchio, Chef des Maison Antoine, der wohl berühmtesten Brüsseler Pommesbude.
Ein Gutpäckchen genommen mit Andalusensaus.
Eine Tüte Fritten bitte für die mächtigste Frau der Welt, dazu die pikante, hausgemachte Sauce Andalus, ein klassischer belgischer Snack.
Alle die Bestellung selbst gemacht.
Merkel bestellt natürlich selbst, lädt den ganzen Tross mit ein und bezahlt.
Sie bezahlt selbst, das, ja, das war...
Der Brüsseler Pommespapst Antonio ist sehr angetan.
Ich habe echt eine sympathische Person.
Eine Überraschung gibt es auch ein paar Jahre später. Als Angela Merkel am späten Abend nach Gipfeltag Nummer 1 zum Absacker auf der Grand Place erscheint. Im Schlepptau der französische Präsident Emmanuel Macron, der heutige Ratspräsident Charles Michel und Luxemburgs Premier Xavier Bettel. Beim Ausklang eines langen Tages in einer Brasserie trinkt die Kanzlerin, nein, kein belgisches Bier wie alle anderen, sondern Rotwein. Und natürlich geht sie nicht zurück ins Hotel, ohne sich artig von den Touristen zu verabschieden. Nun, ausgerechnet beim vielleicht schwersten aller Gipfel, wird die Kanzlerin 66. Da fängt bekanntlich das Leben an. Gut möglich, dass es ein Ständchen der Kolleginnen und Kollegen gibt und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Toast auf sie plant.
1, 2, 3, Happy Birthday to you.
Zu ihrem 60. Geburtstag, da hatte ein deutscher Fernsehkorrespondent noch zu später Stunde vor versammelter Mannschaft gratuliert.
Happy Birthday to you.
Dann hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
Das kann diesmal nicht passieren. Wegen Corona ist die Presse nur virtuell dabei. Aber um weiteren Ständchen zu entgehen, wäre die Kanzlerin dann wohl sowieso geflüchtet. Wer weiß, vielleicht zur Frittenbude.
Wir sehen uns bald wieder.
HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.